Okay, guten Morgen. Ich freue mich, dass Sie, dass ihr alle da seid zu so einer frühen Uhrzeit. Wir haben gerade schon die Hoffnung ausgesprochen, dass das nicht daran liegt, dass Sie alle schlecht geschlafen haben. Ich meine, immerhin ist ja wie so oft sehr schönes Wetter, wenn auch sehr kalt. Genau. Ich bin Irmel Drogalla. Ich bin heute hier zunächst die Moderatorin und später mit einem Kollegen zusammen auch halten wir auch noch einen Vortrag. Jetzt freue ich mich aber erstmal auf den Vortrag von Thorsten Franz von den Grünen über die digital souveräne Partei und die Schwierigkeiten, die das im Alltag so mit sich bringt. Und insbesondere bin ich ja gespannt auf, warum trotzdem gezoomt wird, muss ich ja ehrlich sagen. Viel Spaß.
Ja, vielen Dank. Also das mal eben so ranzupacken. Genau. Ich bin hinten noch gut zu verstehen. Das passt super, gut. Genau, Zoom kommt nachher nochmal, das Thema, weil steht ja auch schon drin, Anspruch und Wirklichkeit. Wir werden so einige Sachen auch heute erleben, wo Anspruch sehr hoch ist und Wirklichkeit vielleicht dann doch auch ein bisschen abweichend ist, beziehungsweise in bestimmten Bereichen abweichend ist. Aber wie schon gesagt, möchte ich ganz kurz einmal ganz klären, wo es jetzt hier rumgeht. Agenda, ich werde ein paar Worte zu mir sagen, auch ein paar Worte zur Partei. Das ist auch deswegen ganz wichtig, um zu verstehen, über was wir reden. Aber das ist nur eine Folie. Ich mache ja keine Wahlwerbung. Das brauche ich gerade zwar. In Niedersachsen haben wir Kommunalwahl, wo ich herkomme. Aber genau, das mache ich hier natürlich nicht. Und dann möchte ich über digitale Souveränität sprechen. Einerseits ganz genau, wie ich die Abgrenzung mache, was ich darunter verstehe, wie wir das als Partei auch verstehen. Und dann eben halt auf die Partei schauen. Und dann habe ich sicherlich ganz, ganz viele Sachen auch vergessen, die euch auch total brennen, und dann könnt ihr Fragen stellen und ich kann die beantworten. Und wenn die Zeit nicht ausreichen sollte, dann dann können wir danach auch noch weiterreden. Aber ich versuche mich zu beeilen mit allen. Einmal zu mir. Ich als Grüner, ich bin Kreissprecher in Lüneburg, also Niedersachsen, bin auch in der Bundesarbeitsgemeinschaft Digitales und Medien. Dort bin ich mit anderen Menschen, die dort delegiert werden, aus den jeweiligen Landesarbeitsgemeinschaften delegiert. Was machen wir dort in der Bundesarbeitsgemeinschaft Digitales und Medien? Vielleicht guckt mir gerade jemand zu. Schönen Gruß nach Bochum sind sie, glaube ich, gerade. Da ist gerade ein Live-Treffen. Die treffen sich sogar wirklich auch mal, nicht nur online. Reden wir über die Themen, was alles in Richtung digitalen Themen und auch Medienstaatsvertrag und sowas angeht. Insbesondere auch mit welche Verbote wir dann eben halt aussprechen in Richtung Palantir oder sowas. Das war ja vor kurzem nochmal in der Presse. Ich bin auch in der Netzbegrünung. Die Netzbegrünung ist ein Verein, die sich mit den digitalen Themen der Partei auseinandersetzen. Extra ein Verein, damit das eine eigene rechtliche Konstruktion dort ist, die die Partei beraten, dort früher auch die Infrastruktur betrieben haben. Mittlerweile macht das ein Servicedienstleister, der extra für die Grünen dort tätig ist. Und genau, das zu mir als Grüner, zu mir insgesamt. Ich wohne in Lüneburg, kann auch KI nutzen, genau. Beruflich bin ich im IT-Management tätig, in einem Unternehmen in Hamburg, Mittelständler. Bin Ubuntu-Member, deswegen Ubuntu habe ich ja auch schon mal vertreten und dort was zu erzählt zu den ganzen Ubuntu-Themen. Bin da eben halt der Vorstandsvorsitzende von Ubuntu Deutschland e.V. Ich bin auch noch in anderen Sachen unterwegs. Ich habe in Lüneburg ein FabLab gegründet, das uns damals fehlte. Das ist schon einige Jährchen her. Da hatte noch nicht jeder seinen 3D-Drucker zu Hause rumstehen. Und das war dann schon auch ganz gut, 3D-Druck für eine breite Masse anzubieten und dafür dann auch keinen Preis zu verlangen, sondern nach Spende. Ich unterstütze SFFE, Wikimedia, so als ein paar Beispiele. Zur Partei. 1980 gegründet als die Grünen. Dann war 1993 ein Zusammenschluss von Bündnis 90 die Grünen, Bündnis 90 eben halt Bürgerrechtsbewegung aus den ostdeutschen Bundesländern. Wir sind ungefähr 184.000 Mitglieder und um die geht's auch gleich. Ich werde insbesondere darüber sprechen, wie wir mit Mitgliedern kommunizieren, wie unsere Mitglieder miteinander kommunizieren. Genau, das ist gleich nochmal wichtig, weil bei diesen 184.000 sind nicht alle Digitalexperten, muss ich mal dazu sagen, und einige auch gar nicht. Da muss man auch das Handy nochmal erklären, wie das funktioniert, dass man damit nicht nur telefonieren kann. Das sieht man auch am Alter. Wir sind mittlerweile auch eine Partei, die nicht mehr die ganz jüngste ist, Durchschnittsalter 49. Kann man sich auch sehr gut vorstellen, gerade die Menschen, die aus Umweltbewegung gekommen sind und Anti-AKW, die sind mittlerweile auch in die Jahre gekommen. Unser Frauenanteil ist 45%. Heute der Fokus, den möchte ich lenken auf die Partei und keine Fraktionen, also Bundestagsfraktionen, die will ich jetzt nicht mit ansprechen, keine Mandatsträger oder so, oder ich möchte jetzt auch nicht über die politische Positionierung reden. Wir machen da zwar auch ganz viel, schreiben auch digitale Themen in unsere Wahlprogramme rein, da habe ich auch schon mitgewirkt, dass digitale Souveränität da auch ein Thema ist, das könnt ihr mir da glauben. So. Durch einen Cyberangriff wird man häufig nochmal hochgeschreckt und dieses Erlebnis hatten wir 2022, als Mächte, nenne ich es mal, unsere Partei ausspioniert haben und auch die E-Mail-Verkehre von unseren Bundesvorsitzenden und auch von unseren Ministern, dazu nennen Habeck und Baerbock, abgehört wurden und dort auch Sachen mitgelesen wurden. Dieser Vorfall ist nie so hundertprozentig aufgeklärt worden. Es ist festgestellt worden, dass dort keine Veränderungen stattgefunden haben, aber das mitgelesen wurde. Es wurde viel spekuliert, wo es hingeht. Gerade mit dem Ukraine-Krieg gab es da so ein paar Menschen, die da vielleicht auch ein Interesse dran hatten. Und natürlich gibt es auch immer den Spruch, ne, unter Freunden hört man sich nicht ab. Das war aber eine andere Frau, die das eben halt diesen Spruch mal gebracht hat. Und unter Feinden schon mal gar nicht, doch sowohl unter Freunden als auch unter nicht ganz so Gutgesinnten hört man sich gegenseitig ab. Und da sind Dienste immer in Bewegung. Was hatte das für Folgen? Wir konnten in der Partei wochenlang nicht über unsere bestehenden Kanäle kommunizieren. Auf jeden Fall nicht so, dass das abhörsicher war. Das hat uns auch ein ganz bisschen in der digitalen Souveränität zurückgeworfen und vorangebracht. Da komme ich gleich nochmal zu. Genau. Und wir konnten eben halt auch nicht in unsere Infrastruktur drauf zugreifen, weil wir nicht wussten, ob dort vielleicht auch Daten kompromittiert wurden. Ein super Learning daraus, und das habe ich vorher schon andauernd immer wieder kommuniziert, wir brauchen was anderes als nur Passwort, weil einfach nur Passwort machen, das ist so mit eigentlich das größte Sicherheitseinfallstor. Und wenn man das nicht sicher hat, was hilft einem sämtliche Souveränität von Daten, wenn da irgendwie jeder drauf zugreifen kann, wo das vielleicht auch nicht gewünscht ist. Einführung von Zwei-Faktor-Authentifizierung war dort für uns ein schmerzhafter Prozess auch. Ich erinnere an die 184.000 Menschen, die auch zum Teil keine Digitalerfahrung haben. Wir haben dort wahnsinnigen Support leisten müssen, um diese Menschen auch dahin zu führen, wie man diese ganze Infrastruktur dann auch nutzt. Ich sage euch aber auch, das ist hinzubekommen, egal mit was für technischen DAUs man das eben halt dann auch versucht. Also von wegen, wenn eine Firma mir sagt, das geht bei uns nicht, weil unsere Nutzer sind dafür nicht geschaffen, würde ich sofort immer sagen, das ist Quatsch. Wenn wir das einführen konnten, dann kann das auch jeder andere. Ich will jetzt noch ein ganz bisschen auf die digitale Souveränität einsteigen, wie wir das bei den Grünen auch verstehen und wie das häufig in der Literatur auch beschrieben wird. Da sind zum Teil auch ein paar unterschiedliche Themen mit drin. Einige verstehen darunter mehr das eine, andere mehr darunter das andere. Ich versuche das jetzt nochmal darzustellen auf zwei Ebenen, wie ich das eben halt dort sehe. Und die erste Ebene sind so generelle Voraussetzungen, die gegeben sein müssen. Und da ist ein richtiger Umgang, also eine Technik-Nutzungskompetenz, wenn man mal ein ganz langes Wort wählen möchte, ein wichtiges Thema, weil es hilft die beste Technik nicht, wenn die Leute damit nicht umgehen können. Also das ist ja auch das Beispiel der Zwei-Faktor-Authentifizierung oder eben halt auch, dass welche sagen, ich kann doch nur mit WhatsApp und warum muss ich jetzt hier auf einmal in einem Rocket-Chat mich mit anderen Leuten unterhalten. Oder eben halt auch das Thema Zoom versus Big Blue Button. Dann auch Mediennutzungskompetenz. Das ist, ihr merkt, es hat viel auch mit Menschen zu tun. Die Kompetenzen müssen da sein. Wie kann man auch mit Medien insgesamt umgehen? Ich habe eine Freundin von mir, die mir andauernd irgendwie Sachen schickt, wo sie gesagt hat, das habe ich bei Facebook gefunden, das habe ich dort gefunden. Ja, Fake News kann ich auch woanders herbekommen, dafür brauche ich das nicht, dass sie mir das zuschickt. Das ist ein wichtiges Thema, dass Menschen auch darin gebildet werden, zu unterscheiden, was hat denn jetzt gerade Hand und Fuß und was ist eine Meinung, was ist ein Fakt, was wird da in den Medien gerade rübergespielt. Und das muss eben halt auch von allen Beteiligten eben halt auch umgesetzt werden. Dann haben wir auch die Kompetenz in IT-Sicherheit. Warum brauche ich überhaupt einen Zwei-Faktor und warum, wenn ich auf einmal doch irgendwie diesen zweiten Faktor eingeben soll und gar nicht irgendwie irgendwo gerade unterwegs war, warum gebe ich dann nicht irgendwie das ein? Das sind schon wichtige Themen, die auch der ganz normale Nutzer, der Berechtigung in gewissen Systemen dann hat und ein Angreifer das ausnutzen könnte, dann auch eben halt verstehen muss, weil ansonsten helfen eben halt die ganzen besten Sicherheitsinstallationen nichts. Wir brauchen auch für die Souveränität so eine gewisse Art von Rechtssicherheit, Datenschutz, Urheberrechtssachen, das ist natürlich auch, wenn mir die Daten eigentlich gar nicht gehören und ich damit rumspiele, können sie mir auch weggenommen werden. Das hat eben halt auch eine wichtige Relevanz und dass wir eben halt in den Datenschutz, dass wir den dann auch durchsetzen, das ist auch ein wichtiges Thema dabei. Ein ganz Thema, was immer so ein bisschen am Rande gesehen wird, und dann sind wir gleich auch mit den generellen Voraussetzungen durch, ist so eine Folgeabschätzung. Wenn man Sachen auch einführt, was bedeutet das eigentlich für die Menschen, die das nutzen, bis eben halt hin, dass das natürlich auch ungesund sein kann für die Menschen. Ich sehe da andauernd ein Instagram, wo die Leute irgendwie nur noch stundenweise immer nur noch scrollen. Also für den Daumen ist das sowieso schon nicht gut, aber für die Psyche vielleicht auch nicht. Aber das mag jeder vielleicht auch ein bisschen anders entscheiden. Natürlich kann es auch bis hin zum Staatsmissbrauch und so gehen. Das aber nur so als generelle Voraussetzung, damit ihr wisst, wie ich da ticke, weil man das eben halt, glaube ich, auch bei den ganzen Sachen, die jetzt kommen, noch mal ein bisschen im Hinterkopf behalten sollte, kann. Die digitale Souveränität hat mit drei großen Säulen zu tun. Einerseits mit dem Code. Wie souverän bin ich eigentlich mit meinem Source Code, mit meinen Applikationen? Was kann ich damit alles machen? Mit den Daten in verteilten Systemen Wer hat überhaupt Zugriff auf die Daten? Wer kann das eben halt dort auch die verändern oder auch nicht? Und auch die Infrastruktur, was häufig zu wenig bedacht wird. Gerade auch auf was für Netzpunkten das vielleicht auch noch läuft und welche Hardware ist da überhaupt drunter und kann da nicht vielleicht auch eine andere, naja, eine andere Einheit, eine vielleicht auch in China oder sonst wer auch über die ganze Zeit immer mitlesen. Source Code, wir setzen bei den Grünen, und das sehe ich sowieso eigentlich als einzige Möglichkeit, wie man gut ein ganzes Spektrum von Anwendungen bereitstellen kann, Open Source. Das ist eine Technologie, die hier ja super viel Anklang findet, heute und morgen. Und die ich auch als Verfechter von digitaler Souveränität, dass ich sage, es funktioniert nur mit Open Source, weil man kann nicht alles für sich selbst entwickeln. Die ganzen Themen, was mit Open Source da hat, steht ja nochmal drauf, kann man sich im Nachgang auch durchlesen. Ich stelle die ja zur Verfügung, die Folien will ich jetzt hier nicht auch noch referieren. Es geht auch um die Daten, wie ich gerade schon gesagt habe, und die Datenhoheit. Wer kann eigentlich darauf zugreifen? Ist es nicht sogar sinnvoll, eben halt zu schauen, dass man eigene Rechenzentren als große Organisation hat, wo man das noch hinlegt, oder eben halt zumindest in EU Rechenzentrum die Sachen hinterlegt und vielleicht nicht in anderen Ländern, wo man vielleicht abhängig ist von einer Regierung, die dann dort sagt, ach, jetzt nachdem ich gerade einen Burger gegessen habe und die Cola getrunken habe, habe ich gerade die Idee, ich schalte mal Deutschland von der Nutzung von Azure ab oder sowas. Solche Szenarien sind durchaus denkbar und das ist überhaupt nicht aus der Luft gegriffen. Diese Szenarien sind technisch sogar einfach realisierbar. Und was mit den US-Präsidenten angeht, ob das jetzt wahrscheinlich ist oder nicht, da mag ich gar keine Aussage zutreffen, das kann jeder für sich selbst denken. Genau, und deswegen Daten, wer da eben halt drauf zugreifen kann, wer sie verändern kann oder eben halt auch verhindern kann, dass man eben halt nicht mehr als Organisation drauf zugreifen kann, betrifft ja nicht nur uns, sondern alle. Der kann natürlich auch diese digitale Souveränität einer Organisation verhindern. Infrastruktur, ja, das ist wirklich so ein Thema. Wie können wir da eben halt eine Infrastruktur schaffen, die eben halt auch souverän ist? Die ganzen Datenkabel im Netz, naja, gehören tun sie mir nicht. Das wäre immer ganz gut, wenn die irgendwie frei verfügbar sind und dann nutzbar sind. Aber es geht ja schon los, auch bei der Hardware habe ich einen Einblick in die Hardware, worauf meine ganzen Daten eben halt laufen, die mich sicherstellt, dass nicht irgendwie andere diese Daten vielleicht auch mitbekommen oder eben halt auch manipulieren können. Genau, gerade auch mit Infrastrukturthemen in Richtung der Netzabdeckung. Ich möchte jetzt noch mal ein bisschen in die Partei reingehen, um auch das ein bisschen am praktischen Beispiel zu zeigen, weil ich möchte hier ja gar nicht so die ganzen Theorien, das war jetzt genug Theorie zur digitalen Souveränität, sondern ich möchte das ja auch mal zeigen, wie das in einer Organisation gelebt wird und was man dann eben halt auch einsetzen kann und was auch gut funktioniert. Das eine mehr, das andere weniger. Ich versuche so ein bisschen die Wirklichkeit schon ein bisschen mit einfließen zu lassen. Zum Ende komme ich auch noch mal auf so eine Quintessenz, wo ich dann noch mal feststelle, wie weit wir eigentlich gerade sind und wo noch die Probleme sind. Insgesamt sind wir in der Partei auch schon vor 2022, vor diesem Cyberangriff, den wir dort erlebt haben, schon sehr souverän unterwegs gewesen. Die Zwei-Faktor-Authentifizierung, die hatten wir nicht. Das war noch ein großes Issue, würde ich das nennen. Aber wir haben eben halt von Anfang an auf Open-Source-Produkte gesetzt und die eingeführt. Das ist hauptsächlich über den Verein, in dem ich auch bin, Netzbegrünung entstanden. Wir sind mittlerweile, haben wir einen Dienstleister gegründet, die Verdigado, die eben halt unser Service-Dienstleister ist für das Hosting und auch für die Bereitstellung von Services. Wir haben einen Einsatz, eine Nextcloud. Ist vielleicht auch nicht so groß überraschend, weil man muss eben halt Daten austauschen innerhalb von einer Partei. Man braucht Kalenderfunktionen, um dort miteinander Dinge zu planen. Und genau, deswegen ist das vielleicht auch gar nicht so überraschend. Nextcloud haben wir da drauf gesetzt. Videotechnologien benutzen wir mit Jitsi und BigBlueButton 2. Das ist bei uns noch nicht in der Nextcloud integriert. Das sind ja bei uns auch gewachsene Strukturen und wir sind da auch noch nicht auf die neuesten Updates da auf Nextcloud drauf. Ich gehe davon aus, dass sich das auch ein ganz bisschen dort mit eben halt auch mit integriert. Wobei wir auch dazu sagen müssen, wir arbeiten auch sehr viel mit Organisationen und Menschen zusammen, die gar nicht in unserer Partei sind. Und das versuchen wir auch über unsere Infrastruktur, damit wir wissen, dass wir sicher kommunizieren. Und das ist auch ein ganz großes Problempunkt, wo ich zum Schluss nochmal drauf eingehe, weil die Welt da draußen manchmal gar nicht so mitspielt, wie wir das wollen. Wir schreiben politische Programme, das machen wir über Antragsschulen, das ist auch open sourced, das haben wir selbst entwickelt. Da kann man eben halt Anträge schreiben und Änderungsanträge einreichen und so weiter. Ich habe das sogar schon mal einer anderen Partei gezeigt. Mal gucken, ob die das demnächst auch mal einsetzen und finde ich auch nicht schlimm, dürfen ja auch andere machen. Weil ist ja eben halt Open Source, kann ja jeder sich das dann eben halt auch in eigenen Sachen, ich glaube, die wollen das dann nicht so grün beibehalten, aber dann können sie das ja auch forken, ist ja mir egal. Wenn denen das hilft, ist das doch auch gut. Genau, wir benutzen OpenSlide bei Parteitagen. Das hat so ein paar rechtliche Problemchen noch für Parteien. Parteien hatten während der Corona-Zeit ganz, ganz viele Möglichkeiten, auch online Themen umzusetzen. Mittlerweile ist das nicht mehr so. Das Vereinsrecht, da hat sich gar nicht so viel getan. Bei Vereinen ist das immer noch machbar. Das hat Corona so ein bisschen überdauert. Für Parteien wurde alles wieder zurückgedreht. Also eigentlich kann man rechtssicher ganz viele Sachen nicht machen, aber eben halt schon ganz normale Abstimmungen zu parteipolitischen Programmen und sowas, da geht das. Aber eben halt bei sowas wie Wahllistenaufstellungen oder sowas, da kommt dann immer das Wahlgesetz und macht dann Strich durch die Rechnung. Das muss irgendwie immer noch per Zettel durchgeführt werden, wobei wir da auch ein bisschen rumtricksen und dann immer nur eine Wahl per Zettel machen und vorher alles andere digital schon abstimmen. Da holen wir uns dann auch immer so ein bisschen die Digitalität auch ins Haus. Genau, unsere Webseiten sind mit Typo 3 und auch ein paar mit WordPress organisiert. Das sind unsere Redaktionssysteme dort, bieten das auch an für Mandatsträger und Personen, die in der Grünen Partei im öffentlichen Leben stehen, dass die sowas über die Verdigado auch beziehen können. Genau, Keyclock und Discord verwenden wir auch. Daten, das habe ich eben schon gesagt, ich glaube, so ein bisschen was Neues kommt da noch. Genau, sind im eigenen Rechenzentrum, haben wir eben halt diesen Service-Dienstleister. Genau, und mit Daten versuchen wir dann eben halt auch umzugehen. Wir haben PeerTube da eben halt auch aufgesetzt und versuchen das darüber, die Sachen anzubieten. Funktioniert das unbedingt immer und benutzt nicht doch jemand mal YouTube? Ja, genau, das ist auch wieder Wirklichkeit. Genau, Mastodon oder grünes Social oder wie andere sagen, das aufgebaute System, das vielleicht irgendwann mal genutzt wird, wenn irgendwie andere Sachen dann noch zu schrecklich werden, ist aber auch wirklich so, dass ich glaube, was sehr wichtig auch dabei ist, zu schauen, wie viel Themen man auch vorbereitet hat, wenn dann irgendwie doch wieder mal so eine Sau durchs Dorf getrieben wird und gesagt wird, das eine System ist absolut nicht mehr sicher, dass man dann schon was aus der Schublade ziehen kann und sagen kann, da sind auch schon welche drauf. Und da könnten wir jetzt auch drüber schwenken. Haben wir schon mal gemacht, obwohl das nur Pest und Cholera war, als wir interne Chatkanäle von Telegram zu Signal verlagert haben. Genau, und das ist auch das nächste, Rocket-Chat haben wir auch im Einsatz, aber da ist die Begeisterung in Grenzen gehalten und ich glaube, die meisten Gruppen, die ich in den Grünen habe, ist wirklich über Signal. Wir haben auch eine eigene KI-Lösung, die wir mit Daten trainieren, können damit Anträge schreiben, Reden schreiben und so weiter. Das ist von uns auch aus dem digitalen Kreis immer auch ja eben halt auch gesagt, dass man das aber auch kennzeichnen soll, was sicherlich nicht alle Politiker machen. Da kann man auch ganz schön Social-Media-Beiträge sich posten lassen. Die erkennt man dann meist, dass die an der richtigen Stelle immer die richtigen Symboliken haben, was man ansonsten als Mensch gar nicht so richtig macht. Sieht man auch bei diesen ganzen LinkedIn-Beiträgen, die genauso, glaube ich, entstanden sind. Und jetzt kommen wir nochmal zur Infra und in die Infrastruktur. Und ja, es ist ein bisschen dünner. Also da muss man schon sagen, wir haben jetzt so eine Zwei-Faktor-Authentifizierung und wir können natürlich sagen, wir haben irgendwie die Daten irgendwie auch Zugriff drauf und das haben wir ja über Infrastruktur auch einigermaßen sichergestellt, aber ich glaube, das ist eins der größten Themen, wo wir weiterhin auch Schwierigkeiten haben. Achten wir darauf, bei der Hardware auch, auf was das alles läuft. Sehen wir, ob in den ganzen Netzinfrastruktur, dass da irgendwie das so ist, dass da keiner was mitlesen kann. Das ist ja eher begrenzt, so würde ich mal sagen. Genau, und kommen wir auch noch mal zu ein paar Themen, die ich noch mitgebracht habe, was das jetzt wirklich in der Praxis bedeutet. Ich habe schon ein paar Themen immer wieder so angedeutet und möchte das jetzt aber auch noch mal ein bisschen konkretisieren. Hemmungen in der Praxis, Zoom. Wir führen zum Beispiel unsere Zoom-Meetings, die wir ankündigen mit Bürgern und Sonstiges, führen wir eigentlich immer in Zoom durch. Da sind wir aber auch in harten Kampf, dass wir dort eben halt auch schauen, dass wir mehr unsere Jitsi und Big Blue Button Infrastruktur benutzen, die wir parteiintern zum Teil auch nur benutzen, sondern da wird auch zum Teil Zoom benutzt, mit so einer komischen Erklärung, es werden nur Sachen in der EU benutzt, da kann man extra so einen Vertrag mit denen unterschreiben und kann man dann glauben oder nicht. Ich bin da eher skeptischer Natur. Genau, und Fragen können wir gleich machen. Und Open Source Themen werden dort in der Partei nur von bestimmten Benutzergruppen eben halt benutzt, aber eben halt auch zum Teil. Dann haben wir Rocket Chat, habe ich auch eben schon erwähnt, haben wir dann auch im Einsatz. Aber es ist auch schon so, dass sich mit Signal und WhatsApp andere Messenger-Systeme sehr gut durchgesetzt haben. Also insgesamt auch jetzt nicht nur in der Partei, sondern eben halt auch in anderen Kreisen. Und da nutzt man das natürlich gerne weiter. Da ist noch ein großes Feld, wo Kommunikation außerhalb von unseren Strukturen stattfindet. Da glaube ich, dass man ganz gut daran tut, diese Infrastruktur, die man selbst hat, noch weiter ausbaut und auch guckt, dass sie besser wird. Es ist aber auch so, dass man da, glaube ich, recht schwierig nur die Menschen dort umstellen kann. X-Nutzung gibt es auch noch. Da sind wir dieses Jahr wieder bei. Wir hoffen, dass wir in diesem Jahr Parteibeschlüsse bekommen, dass wir uns von X verabschieden werden. Da arbeiten wir auch gerade dran. Also meine Kollegen gerade in der Bundesarbeitsgemeinschaft Digitales Medien, die werden auch da heute und morgen dran arbeiten. Und das gehen wir mittlerweile von aus, dass zumindest auch in der Partei das gut gesehen wird, weil ich finde das immer merkwürdig, wenn die Journalisten darauf referenzieren, dass die Politiker noch da sind, dass sie nicht wechseln können, und die Politiker immer darauf referenzieren, dass die Journalisten noch da sind, dass sie nicht wechseln können. Da beißt sich wirklich die Katze in den Schwanz. Das Argument lasse ich da eigentlich nicht mehr durchgehen. Und was wir auch haben, auf den Client-Systemen, wenn wir jetzt in Geschäftsstellen gucken, haben wir immer noch auch viel Microsoft im Einsatz, also auch Betriebssystem, wo also in meinem Kreisverband dort arbeitet die Kreisgeschäftsführerin mit Ubuntu, aber das genau mag vielleicht auch mit der Sache zu tun haben, dass ich da auch bin, aber das mag auch damit zusammenhängen, dass wir da vielleicht auch schon einen Schritt in die richtige Richtung gegangen sind. Und ich komme jetzt auch schon zur letzten Folie, muss auch kommen, genau, weil ansonsten haben wir gar nicht mehr genug Zeit für Fragen. Die Praxis, was, wenn man sich auf den Weg macht als Organisation, würde ich da noch ein ganz bisschen, also wenn jemand so ein bisschen Griff braucht, was kann da eigentlich so als erstes dort ganz gut funktionieren? Und um eben halt auch Herr der Daten zu sein, ist es da ganz sinnvoll, erstmal auch eine Two-Factor-Authentifizierung einzuführen, um dort Absicherung zu machen, damit man das in der Organisation hat. Das haben einige Organisationen schon getan, aber ganz viele auch nicht. Und auch ganz viele auch gar keine richtig guten Passwortrichtlinien, wo die auch alles Mögliche akzeptieren, was ganz früher bei uns auch war, aber das haben wir dann auch mal geändert. Was ganz, ganz, ganz wichtig ist, ist auch diese ganzen Datenabhängigkeiten weitestgehend aufzulösen. Also bin ich abhängig von einem Cloud-Dienstleister und komme gar nicht mehr an die Daten dran, wenn das irgendwie jemand per Knopfdruck einfach ausstellt. Ich glaube, das muss in dieser Risikoüberlegung, die man da macht, als Organisation immer wieder ein Thema spielen. Ist uns das bewusst? Gehen wir dieses Risiko ein? Dieses Risiko können wir nämlich höchstwahrscheinlich nicht handeln, weil das so viel von externen Faktoren abhängig ist, die ich als Organisation nicht eben halt dort beeinflussen kann. Also ganz, ganz wichtiges Thema ist auch Open-Source-Anwendungen einzuführen. Und das muss auch gar nicht sein, dass gleich am Anfang alle diese Open-Source-Lösungen nutzen. Das ist nicht unbedingt erforderlich. Man kann natürlich versuchen, das gut mit einem großen Big Bang zu machen, aber es ist schon super sinnvoll, dort zu schauen, an welchen Stellen kann man das vielleicht zum Standard machen oder vielleicht auch als Begleitsystem zu anderen Softwareprodukten. Weil häufig ist es dann auch so, dass sich dann, wenn man eben halt das durch gute Treiber innerhalb einer Organisation voranbringt, dass dann auch diese Programme immer mehr Anklang finden, und dann kann man irgendwann mal rausholen die Keule und sagen, wir zahlen da noch so und so viel Geld für irgendwie Microsoft oder sonst was und wollen wir uns das nicht mal einsparen? Wir haben doch schon eine Alternative. Oder wenn wir dieses andere Szenario haben, dort haben wir eben halt Sicherheitsbedenken mit einem Service-Dienstleister, dass wir dann eben halt auch sagen können, wir haben doch schon was anderes, lass uns doch darauf umschwenken. Und dann die Nutzer müssen dort auf jeden Fall geschult werden. Das bringt überhaupt nichts, das einfach nur hinzustellen und zu sagen, ja, macht mal, ist doch genauso wie vorher. Der Button, der sieht doch schon ähnlich aus. Das wird von vielen Nutzern nicht so gesehen. Es muss eine Akzeptanz dort eben halt in die Organisation gebracht werden. Und gerade bei der Akzeptanz, wenn die fehlt, kann uns das beste und schönste Produkt verhagelt werden. Das ist super wichtig, dort, ich nenne es mal, ein Alignment der ganzen Nutzer hinzubekommen, dass wir eben halt diese Produkte benutzen. Und das ist sozusagen auch so den letzten Gedanken, den ich da noch mitgeben möchte. Also nicht digital souverän zu sein, das ist sowieso die Frage, kann man das überhaupt erreichen? Es ist, glaube ich, immer so ein bisschen eine Tendenz dahin. Und Genau, das ist natürlich nicht ganz schön, wenn man sich da noch keine Gedanken gemacht hat, aber noch nicht mal auf den Weg gemacht zu haben, ist in der heutigen Zeit echt ein Thema, was man sich dann auch zu Gemüte führen sollte und dort auch schauen, ist mir das Risiko wirklich bewusst, was das bedeutet, wenn ich nicht digital souverän bin? Jedenfalls nach jetzt mal so einer Definition, die man sich selbst auch erarbeitet. Oder eben mal nicht. Und dann sollte man ja auch wirklich gucken, wie man dann technische Prozesse und auch Anwender schult, damit das eben halt anders wird. Genau. Und mit diesen Gedanken würde ich in eine Q&A starten wollen und gerne Fragen und Kommentare hier bekommen. Genau. Vielen Dank erstmal. Ich werde das so machen für die Aufzeichnung, dass ich da auch die Fragen noch mal ganz kurz zusammenfasse und dann nickt ihr oder schüttelt den Kopf, wenn ich irgendwas falsch mache. Genau.
Das Zahlenmikrofon ist nämlich leider nach, also Handmikrofon ist tatsächlich kaputt. Ja. Das ist so praktisch. Also von daher.
Ja, das Mikro ist leider hin, aber wolltest du eben schon mal ganz kurz im Vortrag?
Okay, dann fange ich an.
Ja.
Bin seit 21 Parteimitglied, digital alter Hase, früher bei den Piraten. Und was so aufgefallen ist, als ich 21 reinkam, schüttelte ich halt erstmal die Hände, den Kopf mit, damals war das noch Telegram, du kennst es.
Ja.
War so, what the fuck. Also was mir auffällt ist, was halt mal wehtut, ist Zoom, wo ich technisch eine Idee habe, warum man das tut, weil ich vermute, wenn ich ein Webinar mit 5000 Leuten machen will, gibt es wenig andere Lösungen. Ich weiß nicht, wie weit unsere, da weiß ich nicht, wie weit unsere Infrastruktur da skaliert. Das andere ist Single Rocket Chat. Ich sehe, dass Rocket Chat da ist, auch teilweise benutzt wird. Ich sehe aber, dass das immer noch Single da deutlich niedrigschwelliger ist, besser funktioniert. Was sind da deine Eindrücke? Was kann man vor allen Dingen, will man noch gegen Zoom tun und wenn ja, was kann man dagegen tun?
Also genau, war jetzt die Frage oder beziehungsweise Kommentar, 2021 Parteimitglied und dort immer wieder zu sehen, dass Zoom und Signal dort, früher auch Telegram, in die Platzhirschen sind, sage ich es mal so. Meine Einschätzung dazu, es ist sicherlich auch schwer, Zoom dort abzulösen. Wir haben Systeme, die locker mit ein paar hundert Nutzern auch umgehen können. Die werden nicht ganz so genutzt. Ich glaube, wir müssen dort eben mal noch mehr Akzeptanz dort reinholen. Gerade auch in der Richtung Partei, Richtung externe Kommunikation, was wir ja sehr viel machen, da ist momentan Zoom so gut wie gesetzt. Wenn ich sehe, dass wir auch zum Teil manchmal auch innerparteiliche Sachen machen, wo wir dann doch auch schon einen größeren Nutzerkreis haben, da geht es schon in die richtige Richtung. Aber ich gebe dir recht, da sind wir noch lange nicht am Ende. Und bei der Frage in Richtung Rocket Chat und Signal, oder WhatsApp, es gibt auch viele, die noch WhatsApp benutzen, genau, also das gibt's auch, das habe ich letztens gesehen, wo wir von Kreisverbänden eben halt eingetragen haben, wie unsere Gruppen sind, um Kommunikation da zu machen, da war noch so 20% bis ja so ungefähr auch noch WhatsApp-Gruppen, genau, also das gibt es auch noch. Ich denke, dass einfach Rocket Chat dort nicht so die guten Features und so hat wie Signal. Da ist das Produkt einfach nicht gut, so gut genug, wie die das eben halt erwarten, muss ich dazu ehrlicherweise sagen. Also ich glaube, da müssen wir auch technisch noch ein bisschen besser werden, bei denen zumindest, was die Leute da auch erwarten. Ja. Du hattest ein Thema.
Du hattest vorhin angesprochen, ihr habt es noch nicht komplett hinbekommen von diesen angeblich sozialen Medien, wo es bei Instagram reingekommen ist, nämlich X. Jetzt hört man ja an den verschiedensten Stellen missliebige Inhalte und das ist da in dem Sinne ja im Prinzip alles, was nicht irgendwie so ein bisschen leicht rechtspopulistisch ist, ist schon so missliebig, wird einfach so weit nach unten gerankt von den Algorithmen, dass sie im Prinzip kaum noch Reichweite erzielen. Haben ähnliche Erfahrungen gemacht. Hat das überhaupt noch einen Mehrwert für euch zu zeigen?
Genau, das war jetzt die Frage nach Richtung X, ob man da überhaupt noch überhaupt Reichweite bekommt, wegen dieser Algorithmen, die da ja auch hinterstecken und weswegen wir das dann überhaupt noch nutzen. Und das hatte ich ja eben schon angedeutet, ist eigentlich das Hauptargument und deswegen wollen wir da jetzt auch als digitale Einheit da jetzt auch stärker reingehen, um das eben halt aufzulösen. Das einzige Argument, was ich immer nur noch höre, ist, mit Journalisten in Kontakt zu bleiben, weil das hauptsächlich noch über X stattfindet. Und das, glaube ich, ist ein sehr schwaches Argument, was wir eben halt auch noch kaputt machen können. Und da greifen wir jetzt auch gerade an, um als Digitalexperten zu sagen, nee, Leute, wir werden andere Sachen installieren, wir werden von X weggehen, wir werden Parteibeschluss höchstwahrscheinlich im Dezember dazu erwirken können und genau, und dann werden wir davon auch weggehen, weil es gibt sonst keine Argumente mehr. Genau, in der Timeline ist das auch gar nicht so das Entscheidende bei Journalisten, dass das da auftaucht, sondern das ist die direkte Kommunikation mit den Journalisten, die häufig darüber noch stattfindet. Das machen andere Parteien ähnlich. Genau, und ich glaube aber, das wird ein Argument sein, was man gut auch anders eben halt umsetzen kann. Erst hier.
Die externe Kommunikation von Parteien findet ja häufig über E-Mail statt. Und E-Mail ist jetzt noch gar nicht angehört.
Interessante Konstellation bei uns. Naja gut, wir haben einen eigenen E-Mail-Dienst und also wir gehen da ja nicht irgendwie über Gmail oder sonstiges, sondern wir haben bei Verdigado einen eigenen Mail-Server und darüber gehen wir mit all den Problemen, die wir dann auch mit Spam-Einordnung haben und wo wir uns fit machen müssen. Ich weiß jetzt nicht, welches Konstrukt du da ansprichst, was da noch sonst noch im Mail ist. Natürlich, unsere Abgeordneten benutzen andere Systeme, die von den Parlamenten vorgegeben werden.
Ja, du hast ja am Anfang schon gesagt, dass so eine Partei natürlich eine große Organisation ist. Und aber da gibt es jetzt halt Landesverbände, die sind etwas anders unterwegs als das, was du beschreibst.
Eigentlich kann das... Achso, ja, die Frage wiederholen, genau. Dass es Landesverbände gibt, die anders unterwegs sind als mit den eigenen Mail-Servern, das weiß ich nicht. Es ist eigentlich schon so, dass dort das parteiintern so kommuniziert ist, dass das so passieren soll, dass welche E-Mail-Adressen benutzen für Parteikommunikation, die nicht Mail-Adressen der Partei sind, das passiert. Das passiert auf jeden Fall. Aber genau, dass andere Mail-Services benutzt werden, ist mir auf jeden Fall aus Landesverbänden nicht bekannt. Aber wir können da gerne nochmal drüber reden, welche das machen, weil dann kann ich da nochmal eingreifen. Was? Ja. Also wir haben eben halt, welche Two-Factor-Authentifizierung wir da nutzen. Genau, wir machen App-basierte, also mit Passkey gehen wir da unterwegs. Aber genau, wir haben auch unterschiedliche Systeme, also SMS war erst, meine ich. Und jetzt ist es nur noch die, oder?
Ist mit Authenticator.
Ja, Authenticator, ja. Genau, und das mit der Mail, das geht nur, also da haben wir ja diese Passkey-Geschichte noch mit dran. Genau. Da brauchen wir ja nicht unbedingt mit Passwort einwirken, sondern kann die nutzen. Genau, und dann geht er. Genau, welche? Ja, da hinten, ja. Ja, super. Ja, genau, oben Slide. Genau, und die nächste Frage?
Kann ich deinen Anhänger fragen, wenn das mit der richtigen Linie, habt ihr darüber nachgedacht, euch zum Beispiel mal euren Talk anzuschauen? Und so weiter und so fort, alles in eine Lösung. Wir haben in Deutschland, der Open Source, das wäre dann ja naheliegender als
Genau. Also es ging darum, was ist OpenSlide und wo kommt das her und wofür wird das genutzt und als OpenTalk als Alternative. Also OpenSlide ist ein Verwaltungssystem, das haben wir nicht als erste Partei die Piraten benutzt. Mittlerweile benutzen das alle Parteien, auch die CDU, die momentan eigentlich auch sehr hinten dran sind. Also alle demokratischen Parteien, sage ich jetzt mal so. Nee, das ist ein System, wo man eben halt Abstimmungen durchführen kann. Und das ist alles Open Source aus Deutschland, nicht aus Frankreich, auch nicht proprietär, das ist wirklich Open Source. Genau, da kann man eben halt Abstimmungen durchführen, da kann man Leute eben halt als Delegierte hinterlegen, die dann eine Abstimmberechtigung haben, man kann das auch fein justieren, wer jetzt welche Abstimmberechtigung hat, das ist für uns auch relevant in Richtung Darstellung von Frauen und Männern. Oder Frauen und anderen Geschlechter. Und das ist so ein System. OpenTalk hast du angesprochen, auch ein ganz tolles System, sage ich auch. Das kann man sich auch mal angucken. Hat jetzt mit denen nichts zu tun, aber da hast du recht, das ist auch ein tolles System. Vielleicht sollten wir da auch mal gucken, ob wir das auch nutzen, weil wir da ja vielleicht auch ein paar andere Lösungen für abschaffen können, die auch in die Jahre gekommen sind. Genau, also Ersatz für Zoom, genau. Und da sind wir momentan mit Jitsi und BigBlueButton, was wir beides betreiben, eben halt auch, glaube ich, nicht mehr am Puls der Zeit. Also das ist Open Talk, da gebe ich dir vollkommen recht. Da müssen wir vielleicht auch ein bisschen was Neueres mal nutzen. Hier vorne war noch eine.
Du hast jetzt ein schönes Beispiel erwähnt für eine Eigenentwicklung, die ja dann auch unter freier Lizenz veröffentlicht wird, mit der Netzbegründung. Wie sieht es denn da mit anderen Eigenentwicklungen aus? Also was ist Wahlkampf-App, sowas geplant, sowas in F-Droid zu bringen unter der freien Lizenz?
Bei den Wahlkampf-App, das ist, glaube ich, eins der, ich vergesse das immer wieder, ich muss das für die draußen auch wiederholen, die Frage, ob wir alles unter Open Source stellen und gerade auch jetzt zum Beispiel die Wahlkampf-App, die wir da eben halt haben und auch andere Software, also wir haben einige Software gelauncht auf Open Source, da sind viele Sachen bei, aber eben halt nicht die Wahlkampf-App. Die Wahlkampf-App ist auch ein bisschen schleierhafter Prozess, wie die sich immer gestaltet und wie die entwickelt wird. Ich hatte da auch schon mal Themen mit eingebracht, dass wir dort auch bestimmte Funktionen mit drin haben. Die ist momentan meines Wissens Closed Source, also nicht veröffentlicht. Da kenne ich auch keine Pläne, dass dort eine Veröffentlichung vorgesehen ist. Sie ist in der Regel eigentlich auch nur mit den Infrastrukturdaten, so wie sie da sind, also den Wahlatlas, der dahinter steckt und so, eigentlich, glaube ich, auch nicht nutzbar für andere. Aber da müsste man vielleicht mal gucken, inwieweit das ist, weil es gibt auch andere Parteien, die so eine App auch unter Open Source gestellt haben. Ich meine, die Linke hat das getan, ja. Und gleich daneben eine Frage.
Eine Verständnisfrage für das Problem Zoom und nicht Zoom. Da ist nur die Performance dann das Problem, oder?
Jetzt war nochmal die Frage, was wirklich das Problem bei Zoom ist, ob das nur die Performance ist oder noch andere Themen. Es ist auch das Nutzungsverhalten der Menschen, die das damit unterwegs sind. Also Zoom ist irgendwie in der Corona-Zeit, als das so ging, ist das irgendwie so übergegangen, dass viele Leute das genutzt haben und dort auch Mechanismen gefunden haben. Jedes Mal, also ein Beispiel jetzt, jedes Mal, wenn ich mit Meet, heißt unser System, was auf Jitsi basiert und auch auf BigBlueButton gehe, ich habe jedes Mal irgendwelche technischen Issues mit Leuten, die Probleme, also wenn das eine größere Nutzerschaft ist, die entweder Ton nicht richtig haben oder Bild. Das ist bei Zoom eher weniger. Also deswegen würde ich sagen, es ist auch ein Nutzerverhalten, wo noch nicht genug irgendwie vielleicht dann in die Bildung der Nutzer geflossen ist oder so. Also es ist nicht nur Performance, Performance ist es auch, wobei da muss man sagen, OpenTalk, das war ein richtiger Hinweis, würde ich schon sagen, dass da vielleicht auch gar nicht mehr so ein Unterschied ist, weil das ist wirklich eine ernstzunehmende Alternative. Aber so ein Big Blue Button und ein Jitsi bekommt man in der Regel nicht so hin, dass man damit gut mit Hunderten oder Tausenden von Leuten dort was Gutes machen kann, wobei Tausende sind dann meistens auch nur Webcast. Also da wird ja nicht, dass die Leute alle sich mit Ton und Bild beteiligen, gemacht. Genau. Aber hier vorne, ist noch eine Frage?
Was macht ihr denn, um eure Nutzer zu schulen? Also nicht ihr Medienbewusstsein oder tatsächlich
auf die Leute zu? Genau, das war jetzt die Frage, wie schulen wir unsere Leute, und dort bieten wir vieles an. Also wir haben auch solche Seminare, wo wir eben halt über die Landesverbände, und da kommt es sicherlich auch wieder drauf an, welche Landesverbände man da wie sieht, das wird hauptsächlich über die Landesverbände abgebildet, aber auch über Bundesverband solche Online-Kurse, wie nutze ich welche Software. Das ist jetzt nicht für jede Software. Einige sagt man auch so, das setzt man so ein bisschen voraus. Und natürlich haben wir auch Anleitungen, insbesondere auch für unser E-Mail-System, wie man da das richtig nutzt, aber auch für andere. Genau. Und dort solche Sachen so richtig Schulungs-, also wir haben ein Wissenswerk, wo eben halt Sachen abgelegt sind. Dort sind wir leider noch nicht so richtig gut in das Bildmaterial, in Bewegtbildmaterial eingestiegen. Da finden wir hauptsächlich Texte, die das immer verdeutlichen. Da haben wir auch noch so ein bisschen Medienkompetenz, müssen wir da noch ein bisschen mehr gewinnen, glaube ich. Deswegen ist es auch häufig so ein bisschen textlastig. Aber durchaus gibt es auch welche, die das auch mal vor Ort durchführen, solche Sachen. Aber das hängt dann sehr von einzelnen Parteimitgliedern an, die das dann erklären. Also ich habe zum Beispiel das Grüne Netz, heißt das bei uns, wo alle Sachen gebündelt sind. Dieses Grüne Netz habe ich auch schon mal Leuten vor Ort erklärt und denen gezeigt, was man da wie machen kann.
Wir müssen jetzt langsam zum Ende kommen, deswegen würde ich sagen, eine Frage noch und dann...
Genau, okay, langsam zum Ende, aber hier haben wir noch eine Frage.
Unterstützt ihr die Open-Source-Projekte finanziell oder in anderer Art?
Also in anderer Art, also ob wir die Open-Source-Projekte eben halt unterstützen an bestimmten Stellen, also wenn dann nur durch, also nicht mit Geldbeträgen, genau, also das machen wir nicht, eben halt durch Weitererzählen und auch durch Commits bei unterschiedlichen Projekten haben wir da schon welche unterstützt. Wir dürfen das als Partei auch nicht, wir dürfen nicht einfach andere Organisationen unterstützen, das hat was mit dem Parteifinanzierungsrecht zu tun, wir dürfen nicht einfach unsere Gelder irgendwo hin, da müssen dann bestimmte Projekte, wo wir uns dran beteiligen sein, das können wir machen, aber wir dürfen nicht zum Beispiel sagen, wir wollen generell OpenSlide mit 1000 Euro unterstützen oder sowas, das geht nicht. Genau, gesetzliche Vorschriften. Ist aber auch ganz sinnvoll, weil Parteien bekommen ja auch staatliche Finanzierung und das muss man da auch schon echt gut trennen, muss man auch mal sagen. Okay, wenn sonst noch Fragen auftauchen, ich bin heute und morgen noch hier auf den Linux-Tagen und häufig am Ubuntu-Stand. Vielen Dank. Ja.